The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we may be a very substantially enlarged country in the not too distant. Isn't it nice to see, you know, for years, for decades, we're the same size to the square foot, probably got smaller, actually. But we might be an enlarged country pretty soon.
Fabian, was hören wir da?
Christoph, wir gehört Donald Trump. Er redet in Las Vegas, eine von seinen ersten Reden als Präsident. Und er sagt da, dass die Vereinigten Staaten schon bald stark wachsen territorial. Also sie sind immer gleich gross gewesen jetzt, aber sie könnten schon bald ein grösseres Land sein, weil er will Drill Baby Drill mehr nach Öl bohren und seine Regierung tag alles deregulieren in dem Land.
Drill Baby Drill. Because that's going to bring everything down. It's going to bring everything down. My administration has also begun the largest deregulation campaign in the history of our country.
Es ist Mittwoch, der 29. Januar, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Fabian Fellmann zu begrüßen. Er ist unser Korrespondent in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Fabian. Du bist in Arizona unterwegs, oder?
Hallo, Christoph. Ja, genau. Ich bin gerade in Phoenix angekommen gestern Abend und gehe heute Mütter besuchen, die probieren, für ihre Kinder gute Schule zu finden und wollen beschreiben, wie das in Arizona läuft. Das hat viel mit dem Donald Trump zu tun, aber über das reden wir jetzt nicht. Das kommt dann später mal noch in diesem Podcast.
Genau, darauf freuen wir uns jetzt schon. Heute reden wir über den Trump und seine Politik. Fabian, der US-Präsident ist sehr aktiv, er entscheidet viel und ordnet viel an. Was ist bisher die wichtigste Weichenstellung?
Ja, inhaltlich ist es die Migration gewesen. Da hat Donald Trump am meisten Tamtam gemacht, ja auch im Wahlkampf. Er hat Soldaten an Grenzen geschickt in einen Kriegseinsatz. Er hat alle Visa-Termine absagen. Er hat eine Internetplattform für Visa-Anträge abgeschaltet. Er hat die Regeln verschärft für Asylbewerber. Er hat Leute ausschaffen lassen, verhaften. Und wir sind sogar Fernsehteams eingeladen worden, die an Razzien gegen Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung teilnehmen und dann live gefilmt haben, wie schwer bewaffnete Beamte die Leute abgeführt haben.
Rebecca, good morning to you. The White House says President Donald Trump's plans for mass deportations are now fully underway, which means cities and states across this country are seeing a surge in the number of undocumented migrants who are being arrested. ICE says that there was nearly 1,200 arrests yesterday alone. That is the highest number since President Donald Trump was sworn into office. ICE officials tell me they're going after what they are calling the worst first. So these are undocumented migrants who have criminal backgrounds or convictions, but they also say they are not stopping there, acknowledging that anyone who is in the country illegally, even if they do not have a criminal conviction, could be detained or apprehended. That is
tricky. Also, man hat da gehört, dass Fernsehteams dabei sind, wenn früh am Morgen, wenn es so dunkel ist, Migranten und Migrantinnen ohne Papier verhaftet werden. Das soll abschreckend wirken. Und offenbar gehen Behörden nach dem Prinzip «first the worst» vor, das heisst «zuerst die Schlimmsten». Also da meinen sie vor allem damit, dass sie Leute abführen, die sich strafbar gemacht haben. Aber, und da betonen sie auch, es könnte jede und jeden treffen, der kein Papier hat. Fabian, ist das mehr als nur eine Show?
Nein, man muss zwei Sachen auseinanderhalten, Christoph. Für die Migranten ist das nicht nur Schau. Da ist tatsächlich jetzt eine Angst um bei vielen Leuten. Man rechnet damit, dass es etwa 12 Millionen undokumentierte Migranten gibt in den USA. Bei denen ist eine Angst um, dass sie könnten verhaftet werden in Kirchen, in Schulen. Das sind früher sichere Orte gewesen. Auch dort werden jetzt Leute verhaftet. Das ist viel, viel mehr als nur Schau. Ob die Verhaftungsaktionen, die Trump jetzt inszeniert hat, mehr als nur Schau sind, das hat sich noch schwer beurteilen. Seine Sicherheitsministerin Kristi Noem hat gestern gesagt, sie habe dreimal mehr Migranten verhaftet als die Biden-Administration. Ob die Zahlen stimmen, wissen wir bis jetzt nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, es sind Hunderte von Leuten in der Tage nach Lateinamerika zurückgeflogen worden mit Militärflugzeugen. Aber das ist auch unter den Biden schon jeden Tag passiert und ob der Trump wirklich mehr Leute ausschafft oder nicht. Ich glaube, da muss man dann wirklich nach einer gewissen Zeit mal zurückschauen und eine ernsthafte Bilanz ziehen. Das lässt sich nicht so aufgrund von einer Woche beurteilen.
Heute wollen wir an Donald Trump seine Entscheidungen bewerten, und zwar auf ihren Disruptionsfaktor hin. Oder vielleicht, ein bisschen einfacher ausgedrückt, wir wollen bewerten, wie gross ist der Umkrempelfaktor von Trump seine Entscheidungen. Und zwar tut das unseren Mann vor Ort, der Fabian Fellmann, beurteilen. Wir machen es wie bei der Erdbeben, wir machen eine Skala. Einfach nicht die Richterskala von 1 bis 10, sondern Fellmann-Skala, aber natürlich auch von 1 bis 10. Wir finden, das passt ganz gut, weil Donald Trump seine Rückkehr ja eine Art politisches Erdbeben ist. Einverstanden, Fabian?
Ja, allerdings muss ich da eine Einschränkung machen. Donald Trump, seine Fans erwarten natürlich nicht, dass dann alles in Trümmer liegt, wenn er fertig ist, sondern dass er eben alles besser macht. Aber ich glaube, da gibt es ja eben sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu. Insgesamt kann man sagen, der Trump kommt da eine Stufe 10 über. Es geht ja Schlag auf Schlag. Also sogar als Journalist, der das vollberuflich macht, kommt man ja kaum mehr mit, was jeden Tag passiert. Aber das ist Gesamtwirkung. Bei einzelnen Themen kommen wir jetzt dann noch her. Er erreicht in meinen Augen nie eine Nummer 10.
Wir fangen das so an, und zwar mit der Migrationspolitik, wo wir ja damit eingestiegen sind. Fabian, auf der Fellmann-Skala, wie gross ist der Disruptionsfaktor von Donald Trump?
Ich würde sagen, etwa eine 7. Also da passiert einiges. Donald Trump tut zwar so, als sei es eine 10. Und man muss die Folgen für die Migranten da wirklich nicht kleinreden. Aber es hat auch einen Teil Show drinnen besetzt. Eben denkt zur Abschreckung der Migranten. Auch um im Trump seine Basis zufriedenzustellen. Das war sein Wahlkampfversprechen gewesen. Aber man muss dann mal zurückschauen und eine Bilanz ziehen, wenn man das kann. Einfach Statistiken im Migrationsbereich sind in den USA ein Albtraum. Es ist sehr, sehr schwierig, zuverlässige Aussagen zu treffen. Auf das kommen wir dann in den nächsten Monaten ganz sicher noch zu reden.
Damit kommen wir bereits zum nächsten Thema. Wir haben viel vor heute, und das wären die Streitkräfte. Fabian, was hat der Trump da angeordnet?
Ja, eine ganze Flut von Sachen. Das erste ist mal die Ernennung vom Verteidigungsminister Pete Hegseth. Das ist an sich schon eine Disruption. In seiner ersten Ansprache, also im ersten Arbeitstag, hat der Hegseth vom Fort Bragg geredet, wo eigentlich vom Kongress in Fort Liberty umbenannt worden ist, und hat damit schon Türen gross aufgestoßen zu einem Kulturkampf mit den Südstaaten.
Lassen wir rein in die Diskussion um den Namen von dem sehr grossen Waffenplatz in North Carolina.
Back in 2022, the military spent more than $2 million changing the name of Fort Bragg to Fort Liberty. That's because Bragg was a Confederate general. But today, the new Secretary of Defense referred to the home for special ops forces once again as Fort Bragg. Pete Hegseth made the comment to the press as he walked into the Pentagon for day one on the job.
And then I'm here, I'm thinking about the guys and gals in Guam, in Germany, Fort Benning and Fort Bragg on missile defense sites and aircraft carriers.
The other fort he mentioned, Fort Benning, was also renamed to avoid ties to the Confederacy. Its official name now is Fort Moore. Calling the forts by their old names falls in line with what President Donald Trump promised right here on the campaign trail in North Carolina 3 months ago.
Should we change the name from Fort Liberty back to Fort Bragg?
Sie streiten da im Prinzip um den Namen von einer Kaserne. Und wir haben Donald Trump gehört bei einem Auftritt, bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina. Und er hat dort versprochen, dass er, falls er gewählt werde, Fort Liberty sofort werde zu Fort Bragg zurück umbenennen.
So here's what we do. We get elected. I'm doing it.
Fabian, wieso ist das so ein grosses Thema, Fort Bragg versus Fort Liberty?
Ja, man redet da über Kontroversen zwischen den südlichen Staaten von den USA und den nördlichen Staaten, zwischen den konservativeren und den liberaleren. Und das ist eine Folge von den Zusammenstössen in Charlottesville 2017. Wir erinnern uns, wo Neonazis mit Fackeln marschiert sind und dem Tod auch von George Floyd, der Black Lives Matter Demonstrationen. Man hat ein Symbol von den Südstaaten wollen aus dem öffentlichen Leben zurückdrängen, eben zum Beispiel aus der Armee, auch die vielen Statuen, weil die mit der Geschichte von der Sklaverei verbunden werden. Und das gilt auch für den General Bragg, der im Sezessionskrieg unter anderem als General dient hat. Und der Trump schlägt sich da auf die Seite der Südstaaten. Er will die ganze Umbenennungen, die Aufarbeitung von dieser Geschichte rückgängig machen und neu schreiben. Und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth macht da natürlich mit. Er war selber in Fort Liberty, was noch Fort Bragg geheissen hat. Darum redet er auch von dem in dieser Ansprache.
Also da heisst also, dass der Pete Hegseth Donald Trump kaum je wird gross widersprechen, oder?
Nein, die sind ganz auf einer Linie. Also wir haben jetzt gesehen, der Trump will die Soldaten, die sich nicht gegen Covid impfen, wieder aufnehmen. Er schließt Transgender-Leute aus. Er hat alle Programme gestoppt, die die Vertretung von Minderheiten verbessern. Das ist ganz im Sinn von Pete Hegseth, der sogar Frauen will aus Kampfeinsätzen verbannen. Der Hegseth sagt, er will wieder eine Kriegerkultur, eine Warrior-Culture einführen im Pentagon. Der Pete Hegseth tut jetzt so, als ob er der Einzige wäre, der mal dient hat und Staub auf den Stiefel hat, wie er alle gesagt, und jetzt als Pentagon-Chef ist. Aber das hat zum Beispiel auch der Jim Mattis schon gehabt. Der hat im Trump seiner ersten Amtszeit das Pentagon eine Zeit lang geführt, war sein erster Verteidigungsminister gewesen. Und der und auch der Mark Esper, der gerade nach ihm gekommen sind, die haben dem Trump viel mehr widersprochen. Die haben ihn auch gemässigt, wenn er wollte extreme Sachen machen, wenn er gefragt hat, ob man auf Demonstranten schiessen könnte, scharf. Von Pete Hegseth ist so eine Zurückhaltung nicht zu erwarten.
Kommen wir zur Bewertung. Auf der Fellmann-Skala von der Trumpschen Disruption, wie hoch ist der Wert, was Streitkräfte und das Pentagon betreffen?
Ich gehe doch zuerst mal mit einem 5 rein. Also, das ist, symbolisch ist jetzt alles sehr viel, oder? Da kommt ein Aussenseiter, der Hegseth ist ein Fox News Moderator. Aber wie viel der neue Sekretär auch wirklich zustande bringt, muss sich dann zuerst noch zeigen. Der hat null Erfahrung in der Führung von einem Laden mit 3 Millionen Unterstellten. Das ist eine schwerfällige Bürokratie. Ich glaube, da müssen wir schauen, was passiert.
Du hast das Thema Inklusion angesprochen im Zusammenhang mit den Streitkräften. Generell, Wokeness hat dann der Trump schon seiner Antrittsrede beerdigt. Was gibt das auf der Fellmann-Skala?
Ich würde mal eine 7 geben. Der Trump springt da zwar auf einen Zug auf, der schon lange in Fahrt war. Die Diskussion über Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Minderheiten nutzt er jetzt für ziemlich billige politische Punkte. Das Ganze ist nach der Black Lives Matter-Demonstrationen virulent geworden. Aber wir haben den Backlash schon ein Moment lang gesehen. Das ist nicht nur auf dem Trump im Mist gewachsen. Wir haben zum Beispiel auf lokaler Ebene an Schulen gesehen, dass Eltern sich dagegen gewehrt haben, dass Transmenschen im Sport mitmachen, im Schulsport. Wir haben Diskussionen gesehen, wo das Transmenschen auf Toiletten dürfen. Der Supreme Court hat auch schon Affirmative Action eingeschränkt, also die Förderung von Minderheiten an Universitäten. Der Trump setzt jetzt dem einfach nochmal eins drauf.
Ein 7 also zum Thema Wokeness, womit man zum Freihandel kommt. Der Trump droht mit Zöll, wenn es nicht um die Wirtschaft geht, siehe Ausschaffung von Migranten nach Kolumbien, und er droht mit Zöll, wenn es tatsächlich um die Wirtschaft geht. So zum Beispiel bei seinem Auftritt, seinem virtuellen Auftritt am WEF in Davos.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply, you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt.
Der Donald Trump lässt da bei seiner Rede am WEF in Davos die Unternehmen in den USA zu produzieren und er verspricht den Unternehmen ganz tiefe Steuern. Wer aber nicht in den USA produziere, für den wäre es teuer. Das sagt Donald Trump in seiner Rede und er meint natürlich, dass er Strafzölle wird erheben für Unternehmen, die nur in die USA exportieren und dort nicht produzieren. Fabian, aus Schweizer Sicht, was heisst das jetzt für die Schweizer Schokofabriken, die nicht in den USA produzieren? Könnte ich keine Schoki mehr verkaufen nach Amerika?
Ja, das wäre schade für die Amerikaner, weil die amerikanische Schoki ist jetzt nicht überall in Zweifel erhaben. Es hat also tatsächlich schon Leute gegeben, die gesagt haben, wenn jetzt Kolumbien mit Zöll beleidigt wäre, dann müssen wir halt in den USA von Kaffee anbauen. Es ist nicht allzu ernst. Nein, ich glaube, der Kakao kommt jetzt halt einfach mal weder aus der Schweiz noch aus den USA.
Und hoffen wir, dass Jockey weiterhin in die USA geliefert werden kann. Ernsthaft, was sind die Folgen von dieser Politik für den Freihandel?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal auf die Schweiz. Also die Schweiz ist in der ersten Amtszeit von Trump relativ gut gefahren. Sie ist von Teilen der Schutzzöllen von Aluminium und Stahl betroffen worden. Sie hätten aber können relativ schnell auch Ausnahmen für sich in anderen Bereichen ausschneiden. Und die Schweizer hoffen, dass ihnen auch das mal wird gelingen, wenn sie gute Beziehungen zu der Trump-Administration haben können. Es ist noch ein bisschen früh, um zu sagen, ob das gelingt. Denn was sind die Folgen für den Freihandel aber global? Also der Trump untergrabt den Freihandel ziemlich systematisch und radikaler, als man hätte können vermuten, wo man sein Kabinett gesehen hat. Oder das Problem ist ja, dass die ständige Drohung mit Zollunsicherheit schafft. Also Ende Woche zum Beispiel jetzt soll die Zölle gegen Mexiko und Kanada in Kraft treten. 3 Tage vorher weiss noch niemand, ob das wirklich wird passieren. Und das ist Gift für die Wirtschaft. Und bei den Unternehmen kommt das Signal an, wenn sie auf dem US-Markt verkaufen wollen, müssen sie auch in den USA produzieren. Also ein Schweizer Schokofabrikant, wenn er ganz sicher sein will und der US-Markt für ihn sehr, sehr wichtig ist, wird er tatsächlich bald probieren, eine Produktionsstätte in den USA aufzubauen. Und das ist ein Effekt, den Trump bezweckt. Ob denn das etwas nützt, ist ganz eine andere Frage. Es wird schon nützen, dass in den USA investiert wird, aber es hat den Nebeneffekt, dass Preise werden steigen und dass amerikanische Unternehmen vielleicht gleich nicht mehr ganz so wettbewerbsfähig sind, wie sie das eigentlich wären, wenn sie müssen in einem fairen globalen Wettbewerb bestehen.
Also summa summarum, was gibt das auf der Fellmann-Skala zu der Trumpschen Disruption?
Ja, das ist jetzt doch das erste Zehni, wo ich vergib. Also das ist wirklich bisher das Folgerichste am Trump im Wirken, auch in der ersten Amtszeit. Er hat Zoll wieder salonfähig gemacht und man sieht, dass auch andere Länder zu dem Mittel greifen. Und die Folgen von dem, die werden enorm sein.
Kommen wir zum Justizministerium. Dort hat es sehr viele Entlassungen gegeben. Gewisse Leute reden von das Übrige. Und zwar noch bevor Trump seine designierte Justizministerin, Pam Bondi, vom Senat bestätigt worden ist.
Ja, sogar der Stellvertreter, der zwischenzeitlich müssen, das Ministerium führen musste, hat gerade über ein Dutzend Staatsanwälte entlassen, und zwar die, die unter dem Sonderermittler Jack Smith gearbeitet haben. Das ist der, der die Anklage gegen Trump vorbereitet hat und eingereicht hat wegen Putschversuch nach der Wahlniederlage 2020 und wegen den Geheimdokumenten, die der Trump in Mar-a-Lago versteckt hat. Der Smith selber ist gegangen, aber die Staatsanwälte sind Angestellte vom Justizministerium und es ist absolut unüblich, dass man die Leute einfach rausstellt, vor allem so viel. Und das ist genau die Rache und die Säuberung, die Trump angekündigt hat, die er auch macht. Die Staatsanwälte können den Entscheid zwar anfechten, aber ob sie sich damit durchsetzen, ist ganz eine andere Frage. Und wir sehen das Gleiche auch bei den Kapitolstürmern. Trump hat über 1'500 von denen begnadigt, auch solche, die schwere Gewalt gegen Polizisten begangen haben. Und jetzt wird der Spiess umgedreht. Trump hat jetzt einen Sonderanwalt eingesetzt, der quasi schaut, ob die Ermittler von dem January 6, von diesen Verfahren, ob die sich straffällig gemacht haben. Und der, den er da ernannt hat, der Ed Martin, der hat damals die Demonstrationen organisiert, die überhaupt zum Sturm aufs Kapitol später geführt haben. Und er hat auch so Capitol-Randalierer verteidigt. Also es ist klar, dass Trump jetzt den Spiess einfach probiert umzudrehen und das Justizministerium als Waffe gegen die früheren Angestellten vom Justizministerium verwendet.
Offenbar verbreitet der Trump mit seinem Vorgehen Angst und Schrecken in dem Justizministerium, oder?
Er hat schon ganz am Ende von seiner ersten Amtszeit probiert, den John Eastman dort an die Spitze zu setzen. Da hat ihm dann die Leute mit dem Rücktritt droht, hat er sich nicht können durchsetzen. Und jetzt geht er vom ersten Moment weg voll aufs Radikale. Er hat auch in fast allen anderen Ministerien Generalinspektoren abgesetzt. Das sind so unabhängige Aufsichtsstellen, die vom Senat bestätigt werden. Die sind dazu da, zum Missstände in der Verwaltung zu untersuchen. Die hat er alle rausgeschossen und er müsste eigentlich den Kongress einen Monat vorher darüber in Kenntnis setzen, über seine Pläne. Das hat er nicht gemacht. Und sogar Republikaner sagen, freimütiger hat das Gesetz verletzt, aber sie sind nicht gewillt, ihm auf die Finger zu klopfen.
Mit Blick aufs Justizministerium, was gibt das auf der Fellmann-Skala?
Geben wir mal ein 9. Mal schauen, wie fest das Gericht standhält.
Okay. Damit kommen wir zur Außenpolitik. Donald Trump hat Dänen und Däninnen aufgeschreckt mit seiner Ankündigung, er will Grönland in die USA einbinden. Das ist doch allerhand, Fabian.
Ja klar, oder? Man redet da nicht von irgendeinem Land, sondern von einem NATO-Verbündeten. Dänemark, wo auch sofort Truppen auf Afghanistan geschickt hat, um den USA gefallen zum Beispiel. Und jetzt kommt der Trump und will sich einfach einen Teil von ihrem Territorium unter den Nagel reissen, mit öffentlichem Druck. Das betrifft mal nur Dänemark. Der Trump will Grönland, weil das ein Arktis-Anrainer ist, strategisch wichtig, es hat Rohstoff dort. Aber es gibt dann also noch mehr Arktis-Anrainer. Kanada hat er ja auch schon gesagt, sollen beitreten als 51. Staat. Und dann kommen wir auf Norwegen, Schweden, Finnland. Wir haben dann noch Island, vielleicht zählt irgendwann UK noch dazu. Also der Trump macht dann ein Fass auf, wo man noch nicht weiss, wo der Boden ist. Und die Grönländer haben schon eine schwierige Kolonialgeschichte mit den Dänen. Aber sie haben jetzt bisher auch nicht wahnsinnig viel Lust erkennen, sich dann gleich dem nächsten Kolonisator zu unterwerfen, Donald Trump.
Das bringt uns zum transatlantischen Verhältnis. Bis jetzt ist nicht bekannt worden, dass Donald Trump mit der Ursula von der Leyen, immerhin Präsidentin der EU-Kommission, telefoniert hätte. Ist das eine Art negative Disruption?
Ja, ganz eindeutig. Es kann sich jeden Tag ändern, wie wir ja wissen. Aber Stand jetzt, Mittwoch, 29. Januar, ignoriert Trump die EU mehr oder weniger. Er hasst ja das Gebilde, die Europäische Union. Kann der ein oder andere Schweizer und auch der ein oder andere EU-Bürger nachvollziehen, aber Trump hasst sie mehr. Das ist für ihn die alte Welt, durchreguliert, kompliziert und er versteht es auch nicht. Also, er hat an seiner WEF-Rede durchblicken, er hat sich beklagt über ein Projekt, das er in Irland hatte, alles super gelaufen, bis die EU gekommen und dann hat es Monate gedauert und alles ist langsam gelaufen. Und was er genau gemeint hat, wissen wir nicht. Überprüfen lässt sich die Behauptung nicht. Aber Fakt ist, der Trump unterstützt die EU-skeptischen Kräfte, die er kann. Er war für den Brexit, er unterstützt den Viktor Orban. Für die AfD hat er sich jetzt noch nicht ausgesprochen, aber das hat der Elon Musk für ihn übernommen.
Und wie sieht es bei der NATO aus?
Ein bisschen besser wieder. Also zumindest hat er den Generalsekretär, den Mark Rutte, in Mar-a-Lago empfangen. Aber Trump setzt also starken Druck auf. Oder er fordert, dass die NATO-Mitglieder 5% von ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Das ist ziemlich sportlich, würde die europäischen Volkswirtschaften und Staatsbudgets extrem belasten. Der Trump hat zum Beispiel über Spanien geschimpft, der weit von 2% entfernt ist. Und er gesagt, es sei ein BRICS-Staat. Was nicht stimmt, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Aber es steht schon die grosse Frage im Raum, ob der Trump die NATO wird sprengen. Und falls er genug Zweifel schürt, muss er nicht mal austreten aus der NATO. Falls er genug Zweifel schürt, dass die USA den Beistandsartikel einhalten, ist die NATO tot.
Welchen Wert gibst du der Trumpsche Disruption, was die transatlantischen Beziehungen betrifft?
Ja, was Beziehungen mit der EU angeht, das 8. bis das 9. für die EU ist wirklich gefährlich, was jetzt da gerade passiert. Vor allem, weil der Elon Musk in der Verlängerung von Donald Trump von Regierungen gezielt destabilisieren mit Desinformation auf seinem sozialen Netzwerk. NATO, gehen wir mal unten rein, 5%. Also der Trump macht Druck auf höhere Ausgaben bei der NATO. Das hat er in der ersten Amtszeit auch schon gemacht. Das hat auch der Barack Obama vor ihm gemacht. Das hat auch der Joe Biden gemacht. Wie fest er das Bündnis destabilisiert, das werden die nächsten Wochen und Monate müssen zeigen, vor allem, wenn er auch mit der Ukraine umgeht.
Und das hätte natürlich dann auch Rückwirkungen auf die Schweizer Sicherheitspolitik. Ich glaube, wir sind bei knapp 0,7% vom BIP, was für Verteidigung ausgegeben wird. Oder was meinst du, Fabian, als ehemaliger Inlandredaktor?
Ja, ganz klar. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Schweiz vom NATO-Schutz profitiert, ohne an den Herd zu zahlen. Und in meinen Augen gibt man sich da in einer Illusion hin von einer Neutralität, wo man tatsächlich selber nicht kann oder nicht gewillt ist, bis jetzt selber auch tatsächlich militärisch zu verteidigen und durchsetzen. Und es ist halt dann immer die Frage, wo dass man spart, um die Ausgaben so stark aufzufahren oder ob man eben dann irgendwann trotzdem die Beziehung zu der NATO noch mal ein bisschen genauer anschaut.
Da werden wir sicher noch mehr davon hören. Jetzt werden wir natürlich auch über die Ukraine und den Umgang mit dem Wladimir Putin reden. Wie sieht es da aus?
Puff, ich würde es ein 2 oder ein 3 geben vielleicht. Also der Trump hat ja sein grosses Versprechen gemacht, dass er in der 24 Stunden würde den Krieg beenden. Er hat den Zelensky sehr früh getroffen in Paris mit dem Macron, aber öffentlich hat er praktisch nichts gemacht bis jetzt. Er hat es hergebracht, dass der Zelensky sagt, er will über Frieden verhandeln, aber Russland macht bis jetzt keine Anstalten, da mitzumachen. Es hat eine positive Seite an dem. Also anders als man befürchtet hat, hat Trump die Ukraine bisher nicht Russland zum Fraß vorgeworfen. Er hat Russland sogar mit schärferen Sanktionen droht, um sie an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber dort wird er wirklich entscheidend sein, was für konkrete Zugeständnisse das Trump verlangt von der Ukraine und auch von Russland. Ob es einen Frieden zu Lasten von der Ukraine gibt oder ob es einen Frieden gibt, wo vielleicht auch die Russen ein bisschen zurückstecken müssen.
Fassen wir zusammen, Fabian. Wo ist der Trump ein Disruptor und wo tut er noch so?
Ja, es ist ja sein generelles Wahlkampfversprechen gewesen, dass er als Disruptor wieder auftreten, der Golden Age werde er wieder auslösen und in der amerikanischen Demokratie geht er auf eine Sache her. Aber er hat den 6. Januar umgedeutet, der Sturm aufs Kapitol, hat alle Demonstranten begnadigt, er begnadigt jetzt Abtreibungsgegnerinnen, er begnadigt Polizisten, die Afroamerikaner zu Tod gekommen sind. Er räumt in der Bürokratie wirklich auch so radikal auf, wie er es vor dem Amtsantritt gesagt hat. Er hat jetzt gerade versucht, einen riesigen Teil der Bundesausgaben zu stoppen. Wir reden da von 3 Billionen Dollar. Also 3 Billionen, nicht Englisch Billions, sondern 3000 Milliarden Dollar hat er auf Pause gesetzt.
Das
hat
also einfach, dass man es richtig versteht, das ist 10 hoch 12, oder?
Du, ist das verständlicher als 3000 Milliarden?
Ja, das heisst, es hat 12 Null, oder?
Ja, genau.
Eine grosse Zahl.
Also Trump hat probiert, bei all diesen Ausgaben einfach mal den Pausenknopf zu drücken. Es hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel Meals on Wheels nicht mehr bei den Leuten angekommen ist. Das ist ein Programm, das warmes Essen bringt die Senioren. Es sind Förderprogramme eingestellt worden, es ist Entwicklungshilfe eingestellt worden. Im Moment ist unklar, ob er das überhaupt kann. Der Richter hat das jetzt mal gestoppt. Aber ich habe das mitbekommen bei einer Kollegin, die bei einer Entwicklungshilfeorganisation arbeitet. Dort wären bereits Leute entlassen, zu Dutzenden, weil man in der amerikanischen Wirtschaft die Leute nicht 3 Monate Kündigungsfrist beibehalten, sondern die werden innerhalb von einer Woche einfach rausgestellt, wenn unsicher ist, ob das Geld noch reinkommt. Und da hat Trump jetzt wirklich zuerst mal einen sehr grossen Schockeffekt erreicht, wo sehr viele Prozesse unterbrechen. Das muss sich noch zeigen, wie sich das langfristig auswirkt. Aber im schlimmsten Fall schafft Trump tatsächlich, überall Leute rauszuschiessen, die ihm nicht passen, alle Stellen mit Loyalisten zu besetzen, sodass er nachher durchregieren kann, ohne dass ihm jemand widerspricht. Er hat ja selber mal das Wort ins Mund genommen, nur am Tag 1 wie ein Diktator. Es läuft jetzt ein darauf raus, dass er sich tatsächlich will, wie ein Autokrat gebärden will. Aber eben, wir müssen noch sehen, wo das hinführt.
Fabian, bis dahin einmal danke vielmals für die Ausführungen und zugegebenermaßen mit mehr Zahlen als sonst. Aber das ist auch nicht verwunderlich, weil wir heute ja die sensationelle Fellmann-Skala zu der Trumpschen Disruption vorgestellt haben. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage vom Ueli Vollenwieder aus Dietlikon. Und zwar zu der Inaugurationsrede von Donald Trump, die wir ja vor einer Woche hier im USA-Podcast besprochen haben. Der Ueli Vollenwieder ist empört, weil der Donald Trump seinen Vorgänger, den Joe Biden, markerschütternd, wie er schreibt, beleidigt hätte. Und der Ueli fragt jetzt, ob sich in dem Land der USA nicht ein Aufschrei gegeben, ein Aufschrei von der Entrüstung angesichts von dieser öffentlichen Diffamierung vom Präsident Biden. Und er fragt sich, ob jemand, sei es der Biden selber oder seine Vizepräsidentin Kamala Harris oder Fachleute, da vielleicht eine Gegendarstellung gemacht hätten. Fabian, hast du etwas gehört zu dem?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin gespannt selber, ob die beiden irgendwann einfach aufstand davonlaufen. Aber das ist jetzt einfach der neue Stil von Donald Trump. Das ist wieder Standard. Er macht das ja auch als Präsident. Wir haben das jetzt gerade gesehen, wo seine Pressesprecher in die erste Medienkonferenz gehabt. Das ist ja immer ein viel beachteter Anlass im West Wing vom Weißen Haus. Und die Carolyn Leavitt hat dann gesagt, der Biden hat wahrscheinlich einfach geschlafen in der letzten Amtszeit. Wir hören geschwind rein vielleicht.
Just real quick, you mentioned the inflation executive order the president signed.
Sie wird da gefragt, warum das der Eierpreis gestiegen ist, seit Donald Trump im Amt ist, obwohl er doch gesagt hat, die Preise werden sinken unter ihm. Und sie gibt dann zurück, ja, das sei alles im Joe Biden seine Fehler, weil der sei oben wahrscheinlich in seiner Residenz gewesen und habe geschlafen. Sie sind nicht so sicher, was er überhaupt gemacht hat im Amt.
To each and every one of you, that in 2024, when Joe Biden was in the Oval Office or upstairs in the residence sleeping, I'm not so sure, egg prices increased 65% in this country. We also
und das Beispiel spielen wir darum ein, weil es zeigt, das ist die Trump-Taktik, das ist die MAGA-Taktik. Einfach Angriff, Angriff, Angriff. Viele Amerikaner erwarten das sogar von Trump. Das ist sein Markenzeichen, das ist sein Stil. Für sie ist das nicht Auflädigkeit, sondern das ist Durchsetzungsstärke. Das ist das, was sie von ihrem Commander im Chief wollen, zumindest eine offenbare Mehrheit von den Amerikanern.
Ja, und seien wir ehrlich, es ist sein Erfolgsrezept, oder? Also, nicht mehr wunder, wie lange das Blame Game noch spielen will. Also, irgendwann ist dann der Biden wirklich pensioniert und dann ist der Trump verantwortlich. Fabian, besten Dank für die Erklärungen. Falls Sie auch eine Frage haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Fabian, besten Dank dir. Tschüss nach Phoenix, Arizona und viel Erfolg bei deiner Reportage.
Danke bestens. Gruß nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», am USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», am «Bund», der «Berner Zeitung», der «Baz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. In einer Woche hören Sie hier an meiner Stelle Noah Fendt. Er ist dann im Gespräch mit der Tina Campin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Phoenix, Arizona, war der Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist heute Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.